Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie heute Abend ganz herzlich willkommen hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Ulrich Greiner zum Thema Heimatlos, Bekenntnisse eines Konservativen. Ja, mit Ulrich Greiner begrüße ich selbstverständlich auch den Referenten und Buchautor des heutigen Abends. Wir haben vorhin schon Gelegenheit gehabt, etwas miteinander zu sprechen. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass man positiv gestimmt auf einen Zeitjournalisten trifft und der mit positiver Grundstimmung hier durch die Räumlichkeiten läuft und sicherlich auch für eine positive Grundstimmung heute Abend hier sorgen wird. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Denn wenn man den Klappentext Ihres Buches liest, wird einem auffallen, dass Sie in Ihrem Buch die Themen behandeln, die wir hier in unserer Bibliothek des Konservatismus seit Jahr und Tag immer wieder ventilieren. Was bedeutet es, konservativ zu sein und dabei doch aufgeklärt? Woher kommt der deutsche Selbsthass? Was gilt es von der geistigen Tradition des christlichen Abendlandes in der globalisierten Welt zu bewahren? Das sind Themen, die Sie in Ihrem Buch behandelt haben und die wir hier auch immer wieder besprechen. Noch einige Angaben zur Person. Ulrich Greiner wurde geboren 1945 und studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in Tübingen und Frankfurt am Main. Von 1970 bis 1980 war er Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit 1980 ist er bei der Zeit, dort 1986 bis 1995 Ressortleiter Feuilleton. Von 1998 bis März 2009 verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur in der Zeit und seit 2011 Autor der Zeit. Ulrich Greiner ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und seit 2011 Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Er ist Gastprofessor in Hamburg, Essen, Göttingen und St. Louis und nebenbei auch noch Buchautor. Letzten Veröffentlichung 2014, Schamverlust vom Wandel der Gefühlskultur. 2015, Das Leben und die Dinge, alphabetischer Roman und aktuell, deswegen sind wir heute Abend hier zusammengekommen, Heimatlos, Bekenntnisse eines Konservativen. Herr Greiner, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind und bitte Sie ums Wort.
Ja, danke für die Begrüßung. Ich mache gar keine Vorrede, sondern fange einfach an. Und alles, was Sie dann hören, gibt Ihnen dann vielleicht einen Begriff von diesem Buch. Und wir können dann, falls Fragen entstehen, die anschließend diskutieren. Darf man sich konservativ nennen? Aber klar doch. Nur muss man heutzutage bereit sein, gewisse Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. Glimpflich läuft es für jemanden ab, der sich als Kulturkonservativen betrachtet und beispielsweise die Museen zeitgenössischer Kunst mit wachsender Missbilligung durchstreift oder die noch immer üblichen Klassikerhinrichtungen im deutschen Regietheater verachtet. Wer so denkt, befindet sich offensichtlich nicht auf der Höhe des Zeitgeistes, doch begegnet man ihm mit einer gewissen Nachsicht. Konservativ hinsichtlich der Lebensformen und Verhaltensweisen zu sein, ist riskanter. Wer das alte Familienbild samt heterosexueller Ehe und in verantwortlicher Erziehung selbstgezeugter Kinder hochhält, sollte sich von feministischen und genderpolitischen Kreisen fernhalten, wo ihm Verachtung oder gar Hass entgegenschlagen müsste. Und wer es wagt, sich als politisch konservativ zu bezeichnen, dem wird es schwerfallen, den vernichtenden Verdacht abzuwehren, den Rechtsradikalen nahezustehen samt ihrem finsteren Gedankengut. Und damit hängt natürlich die Frage zusammen, inwiefern ein politisch Konservativer zu den Rechten zu zählen wäre und ob man den verpönten Begriff Rechts irgendwie retten könnte. Die gegenwärtige Sprachregelung läuft darauf hinaus, rechts mit reaktionär, rechtspopulistisch und rechtsradikal gleichzusetzen. Links hingegen mit aufgeklärt, fortschrittlich und humanitär. Kurz, links sind die Guten, rechts sind die Bösen. Diese moralischen Zuweisungen sind relativ neu. Ich erinnere mich daran, dass es sich in meiner Jugendzeit geradezu umgekehrt verhielt. Man wollte zwar nicht explizit rechts sein, um sich nicht abermals die Finger zu verbrennen, Man strebte einer bürgerlichen Mitte zu. In dieser bürgerlichen Mitte allerdings versammelten sich nicht wenige, die einer Verharmlosung oder Entsorgung der deutschen Vergangenheit unterschwellig und manchmal auch absichtsvoll mitwirkten. Die Vergangenheit war etwas, worüber man höchst ungern redete. Die Gegenwart lag näher und erschien dringlicher. Die Trümmer waren noch nicht alle beseitigt, die Städte mussten wieder aufgebaut und die zahllosen Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten mussten integriert werden, wie man heute sagen würde. Und es gab die Angst vor einem neuen Krieg. Es gab einen klar benennbaren Feind, den Kommunismus. Die Niederschlagung der Aufstände in Ost-Berlin 1953 und in Budapest 1956, nicht zu vergessen den Bau der Berliner Mauer, die Kuba-Krise von 1962 und das traurige Ende des Prager Frühlings 1968, versorgten alle Gegner linker und sozialistischer Ideen mit ständig neuer Munition. Vor allem galt dies für die dem Krieg entkommene Elterngeneration, die sich vor einem Angriff aus dem Osten fürchtete, und diese Furcht hatte reale Gründe. Für die Eltern also war links ein Schreckgespenst. Und folgerichtig waren sie aufs Äußerste empört, als sich ihre Nachkömmlinge mit linken Ideen mehr oder minder identifizierten. Die Generation danach begann nämlich mit Heinrich Böll, "Wo warst du, Adam?" zu fragen, und sie fragte weniger nach den Kriegserlebnissen, die ihr unaufgefordert und auf zunehmend lästige Weise aufgetischt wurden, sondern sie fragte nach der Schuld und Verstrickung der Väter. Und sie versorgte sich mit dem theoretischen Rüstzeug der zumeist jüdischen Emigranten, die der Shoah entkommen waren. Je mehr die 68er den Diskurs bestimmten, umso heller leuchtete der Sozialismus, ungeachtet des traurigen Bildes, das er in der Realität abgab, als eine zukunftsverheißende Idee, die nur endlich in die richtigen Hände gebracht werden müsste. Jetzt war links das Richtige und rechts das Verdammenswerte. Und so ist es bis heute geblieben, was in Wahrheit selbst seltsam ist, wenn man sich das vom Sozialismus hinterlassene Desaster vor Augen hält. Ich selbst sehe heute deutlicher, wie sehr ich ein Kind meiner Zeit war und sicherlich immer noch bin. Naturgemäß, wie Thomas Bernhard sagen würde, war ich damals links. Zwar keineswegs so links wie jene Radikalen, die 1968 die ehrwürdige Johann Wolfgang Goethe-Universität, wo ich studierte, in Karl-Marx-Universität umtauften, aber doch links genug, um aus dem Vorwurf an die Väter, sie hätten Auschwitz ermöglicht oder gemacht, eine willkommene Waffe in jenem Generationskonflikt zu schmieden, der wahrscheinlich die meisten Söhne mit ihren Vätern verbindet, jetzt aber mit seltener Heftigkeit geführt wurde. Um das letztlich Unverstehbare zu verstehen, beschäftigten wir uns mit den marxistischen Faschismustheorien, die mehr oder weniger auf Max Horkheimers Diktum hinausliefen: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Erst später fiel mir die moralische Verlogenheit auf, die darin bestand, dass wir das Thema Auschwitz für eigene Zwecke instrumentalisiert und die Opfer vergessen hatten. Und neben dieser Verlogenheit gab es einen immanenten Widerspruch. Wer im Kapitalismus die Ursache dieses singulären Verbrechens erblicken wollte, was Horkheimer so weder gesagt noch gemeint hatte, der konnte die Väter nicht für schuldig erklären, und er selbst, das war logisch darin eingeschlossen, konnte als mithaftender Erbe auch keinen Anteil an dieser Schuld haben. Dass ich in die falsche Richtung ging, wurde mir bewusst, als ich 1988 einen Beitrag von Dolph Sternberger in der FAZ las. Der Philosoph und Politologe nahm Stellung in einem Streit, der sich an der These des Historikers Ernst Nolte entzündet hatte, der Archipel Gulag sei ursprünglicher als Auschwitz, womit Nolte sagen wollte, die Verbrechen der Nazis seien auch als Antwort auf die früheren der Bolschewisten zu verstehen. Sternberger wundert sich über die, wie er sagt, logische Sonderbarkeit des Begriffs ursprünglicher und sagt, die wahnsinnige Untat, die mit dem Namen Auschwitz bezeichnet wird, lässt sich gar nicht verstehen. Sie lässt sich nur berichten. Auch wenn nachgewiesen würde, dass der Plan zur Endlösung der Judenfrage in Hitlers Gehirn als eine Antwort auf frühere Untaten des Bolschewismus ausgeheckt worden wäre, so würde das die wirkliche Ausführung, nämlich den tatsächlichen fabrikmäßigen Massenmord, nicht um einen Deut verständlicher machen. Sternberger führt fort, auch besteht der Vorgang Auschwitz nicht allein aus der Untat der methodischen Menschenvernichtung, sondern zugleich aus dem millionenfachen unhörbaren Schrei der unschuldigen Opfer. Und auch daran ist nichts zu verstehen, da dieser Schrei ja gar nicht hat laut werden können. Mit Sternbergers Argument war für mich der Antifaschismus als Rechtfertigung linker Utopien gründlich in Frage gestellt. Aber noch war ich weit davon entfernt, irgendeinen Konservatismus in näheren Betracht zu ziehen. Ich bin ja auch nicht vorsätzlich konservativ geworden, sondern es hat sich so ergeben. Vermutlich ist das ohnehin die Regel. Man sucht sich seine Weltanschauung nicht aus, sondern das Leben, die Umstände, das Alter führen einen zu bestimmten Haltungen hin. Ein Erlebnis, das mich auf diesem Weg ein Stück weiter führte, war jenes Kolloquium des Bertelsmann-Konzerns, das unter dem Titel Kulturnation Deutschland im Juni 1990 in Potsdam stattfand. Bizarrerweise im Schloss Cäcilienhof, wo Attlee, Stalin und Truman im August 1945 das Potsdamer Abkommen unterzeichnet hatten. Die Deutschen aus Ost und West, prominente Politiker wie Willy Brandt, Kurt Biedenkopf, Markus Meckel oder Friedrich Schorlemmer, Schriftsteller wie Christa Wolf, Stefan Heim, Walter Jens, Günter de Bruyne, daneben ein paar ausländische Gäste und jede Menge Vertreter der Medien. Sie alle redeten zueinander über diesen versunkenen historischen Ort hinweg, als wäre die Zeit, die neue Zeit schon gesichert, als wäre die Vereinigung schon die innere Einheit. Dieser Tagung war die Kontroverse über Christa Wolfs Erzählung »Was bleibt« vorausgegangen. Die Autorin hatte den 1979 geschriebenen Text, der ihre Überwachung durch die Stasi und ihre Gefühle wachsender Angst und Bedrückung schildert, im Mai 1990 veröffentlicht, und zwar, wie es am Ende heißt, in einer überarbeiteten Fassung. Diese Erzählung wurde am 1. Juni in der Zeit in einem Pro und Contra rezensiert. Die Verteidigung Christa Wolfs übernahm Volker Hage, den Verriss schrieb ich. Einen Tag später erschien in der FAZ, verfasst von Frank Schirmacher, ebenfalls ein grundsätzlich angeregter Verriss. Die Tatsache, dass Christa Wolf von zwei einflussreichen Feuilletons des Westens nahezu gleichzeitig heftig kritisiert worden war, führte bei vielen Beobachtern zu der Vermutung, bei manchen zu der festen Überzeugung, hier werde eine verabredete Kampagne geführt. Schirmacher und ich wiederholten mehrfach, dass wir nichts voneinander gewusst hätten. Es half nichts. Walter Jens sprach in Potsdam von Jagdszenen und erstellte den nassforschenden Kritikern Spruchkammerdenken. Friedrich Schorlemmer sprach von Denunziation und Stefan Heim setzte auf all dies den Punkt, indem er sagte, er sei amerikanischer Nachrichtenoffizier gewesen und wisse daher, wie man eine solche Hetzkampagne steuere. Christa Wolf selbst nannte die Kritik eine bewusste, gezielte Demontage und sagte, ich zitiere, solche Wut, solche Aggression, solchen Hass und solche Häme habe ich nie erlebt, mit zwei Ausnahmen im neuen Deutschland. Und diese Gleichsetzung von Zeit, FAZ und Neuem Deutschland erregte in Potsdam keinerlei Widerspruch. Die Versammlung nahm es auch bereitwillig hin, dass keiner der dissidentischen Autoren, die 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatten und dann in den Westen gegangen waren, eingeladen worden war. Weder Günter Kunert noch Sarah Kirsch, weder Rainer Kunze noch Hans-Joachim Schädlich, nur zum Beispiel. Und natürlich war auch Wolf Biermann nicht eingeladen, der doch zum Thema deutsche Kulturnation manches hätte sagen und singen können. Eingeladen und anwesend hingegen war der frühere Zensurminister Klaus Höpke, der beim Kampf der DDR gegen Biermann eine bedeutende Rolle gespielt hat. Der Literaturstreit im frisch vereinten Deutschland brachte keine Einigung, aber er vereinte linke Intellektuelle aus Ost und West. Gemeinsam sahen sie sich als Opfer. Hier des Kapitalismus, dort des Stalinismus. Hier einer reaktionären, geistfeindlichen Medienlandschaft, dort eines versteinerten Systems, das nun, nachdem es zusammengebrochen war, endlich in den richtigen Sozialismus überführt werden müsse. Ich war, wie man sich vorstellen kann, von diesen Vorgängen tief irritiert und da begegnete ich während dieser Tagung, während einer Kaffeepause, dem Historiker Joseph Rovan. Unter dem Namen Josef Rosenthal, 1918 in München als Sohn eines zum Protestantismus konvertierten Juden geboren, der schon 1933 nach Frankreich emigrierte, machte Rovan sein Abitur, das Baccalauréat eben dort, und wurde Mitglied der Résistance. Er wurde verhaftet, nach Dachau deportiert und er spielte in der französischen Nachkriegspolitik eine bedeutende Rolle als Historiker und Berater, als Publizist und als Beförderer des Projekts der deutsch-französischen Freundschaft. Er ist 2004 in Frankreich gestorben. All dies wusste ich nicht, als wir in einer zufälligen Runde zusammensaßen und über das eigentliche Thema dieser Tagung diskutierten, über die totalitären Ideologien des Jahrhunderts und über die zweite deutsche Vergangenheitsbewältigung. Ich erinnere mich daran, dass ich zu Rovan, der damals so alt war wie ich heute, während ich gerade mal 44 Jahre zählte, sinngemäß Folgendes sagte. Der Terror Stalins und der Hitlers seien unbestreitbar gleich schrecklich gewesen. Der Nationalsozialismus jedoch habe es nie zu einer konsistenten Theorie gebracht. Er habe sich zusammengeklaubt, was ideologisch herumlag und brauchbar erschien. Und er habe es auch nicht vermocht, Geistesgrößen und Intellektuelle dauerhaft in seinen Bann zu ziehen. Der Kommunismus hingegen blicke auf eine bedeutende philosophische Ahnengalerie zurück. Die wichtigsten Intellektuellen des Jahrhunderts seien ihm wenigstens zeitweise gefolgt. Es liege etwa daran, so schloss ich in meinem jugendlichen Eifer, dass diese Idee in einem faszinierenden theoretischen System gipfele. Ich weiß noch, dass mich Rovan mit einem milden, ironischen Lächeln anblickte und jenen vernichtenden Satz sagte, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist: Ja, das gerade ist ja das Schlimme. Die Tragweite dieser Begegnung blieb mir lange verborgen. Und heute weiß ich, dass der Widerstandskämpfer Joseph Rovan recht hatte. Heute weiß ich, dass die großen Renegaten, ob Arthur Koestler oder Manuel Sperber, die Helden dieser Auseinandersetzung gewesen sind. Noch der traurige Streit zwischen Jean-Paul Sartre und Albert Camus ist von heute aus gesehen zugunsten von Camus ausgegangen. All das ist vergessen und es spielt keine Rolle mehr. Aber es müsste eine spielen. Denn noch immer sind die linken Verheißungen virulent. Sie haben mittlerweile eine grüne Färbung angenommen. Mir kam das in den Sinn, als Anton Hofreiter, der Bundestagsabgeordnete der Grünen, in einem Fernsehbeitrag gezeigt wurde, der unter anderem vorführte, zu welchen Verwerfungen und Seilschaften die staatlichen Zuschüsse für die Windräder teilweise geführt haben. In dieser Sendung sah man Anton Hofreiter, wie er eine Demonstration für Windenergie anführte und mit einer Leidenschaft, die an eine neue Weltrevolution denken ließ, ins Mikrofon schrie: Die Alternativen seien der einzige Weg, die Klima Katastrophe abzuwenden. Und er verstieg sich zu dem Satz, es geht um die Rettung der Menschheit. Und wenn es um die Rettung der Menschheit geht, sind Rücksichten nicht mehr angebracht. Man wird sich vor diesen Rettern retten müssen. Es ist wahr, dass die kommunistische Verheißung derzeit keine wirkliche Anziehungskraft mehr besitzt. Und es wäre unfair, allen Linken und Grünen zu unterstellen, sie wünschten sich eine Wiederkehr des Kommunismus. Die Fairness gebietet es allerdings auch, den Rechten, wer immer damit gemeint sein soll, generell eine Nähe zur verbrecherischen Nazi-Ideologie nachzusagen. Und dies geschieht fast immer in erstaunlicher Eile. In einem Gespräch, das ich 2006 mit Wolf Biermann führte, fragte ich ihn, warum sind Sie mit 16 Jahren in die DDR gegangen? Warum haben Sie so lange an ihr festgehalten? Seine Antwort: Weil ich so geprägt worden bin. Ich komme aus einer katholischen Familie. Und das Wort katholisch heißt bei mir kommunistisch. Ich glaubte an den lieben Gott. Und das war bei mir Karl Marx. Mein Vater war als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und der Scheiterhaufen hieß bei mir Auschwitz. Und meine Mutter Emma hatte ihren Privatkrieg mit Herrn Hitler, nachdem ihr geliebter Mann und Genosse abgeschlachtet war, als Kommunist und als Jude, nachdem die ganze jüdische Familie in die Grube geschossen worden war, hatte sie den Ehrgeiz, ein Kind heranzuziehen, das sein Vater, wie sie es kindlich nannte, rächen sollte. Es ist erstaunlich, wie vieler Nackenschläge es bedurfte, bis Biermann vom kommunistischen Glauben abfiel. Er erlebt die Turbulenzen des Ungarnaufstandes 1956 und des Prager Frühlings 68, das Diplom in den Fächern Philosophie und Mathematik, das ihm nach gut bestandener Prüfung zusteht, wird ihm verweigert. Seine Bücher werden nicht gedruckt, öffentliche Auftritte untersagt. Die Stasi unternimmt mehrere Anschläge auf ihn, die er nur durch Glück überlebt. Trost und Stärkung findet er bei seinem Freund Robert Havemann. Es scheint so, als wären die edelmütigen und starrsinnigen Kommunisten Bier und Havemann durch die Drangsal, in der sie lebten, durch die Tragödien der Freunde, die sie mit ansehen mussten, immer nur noch edelmütiger und starrsinniger geworden, so wie man christlichen Märtyrern nachsagt, die Verfolgungen und Foltern hätten sie im Glauben nur bestärkt. Einmal begegnet Biermann dem österreichischen Kommunisten Ernst Fischer, ehemals Chef der KPÖ, und er fragt ihn, warum ihn Stalins Verbrechen nicht stutzig gemacht hätten. Fischers Antwort: Wir dachten, wenn es so grauenhaft ist, wie es aussieht, dann kann es gar nicht sein, wie es ist. Noch Anfang der 80er Jahre, so erzählt Biermann, habe er gedacht, ich bin der richtige Kommunist, Honecker und die Bonzen sind die Antikommunisten. Da begegnet er einmal einem echten Nazi, der ihm erklärt, Hitler habe mit der Ausrottung der Juden einen Fehler gemacht. Aber ansonsten sei er auf dem richtigen Weg gewesen. Und jetzt beginnt Biermanns Wandel. Wenig später trifft er den großen Schriftsteller und Renegaten Manes Sperber, der ihm überzeugend darlegt, es kann keinen guten, keinen richtigen Kommunismus geben. Meine eigene Abkehr von linken Ideen hatte nicht entfernt die Bedeutung, nicht annähernd die Dramatik, die sie für Biermann hatte. Doch wenn ich mir sein Leben vor Augen führe, die Demütigungen und Repressalien, die er erleiden musste, dann frage ich mich abermals, weshalb es hierzulande noch immer als schick oder zumindest als akzeptabel gilt, links zu sein. Hat links mit den ungeheuren Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, nichts zu tun? Unbestreitbar gibt es einen Zusammenhang. Er wird höchst anschaulich, wenn jemand wie Dietmar Bartsch in der Tagesschau vor die Kamera tritt und das jeweilige Versagen der Bundesregierung brandmarkt. Bartsch wurde 1977 Mitglied der SED. Er arbeitete an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPDSU in Moskau. Er war Schatzmeister der Nachfolgepartei der SED, die sich PDS nannte. Und jedes Mal, wenn ich Dietmar Bartsch in der Tagesschau sehe, versuche ich mir vorzustellen, wie es im entgegengesetzten Fall wäre. Wenn ein Politiker, ehemaliges Mitglied der NSDAP und heute aktiv in irgendeiner mehr oder weniger geläuterten Nachfolgepartei, sich öffentlich zu Wort melden wollte. Nein, ich behaupte nicht, die SED sei eine ebenso schlimme Partei wie die NSDAP gewesen. Es kommt mir nur seltsam vor, dass die Mitarbeit in kommunistischen Institutionen der Sowjetunion als interessantes biografisches Faktum zu gelten scheint. Während im ideologisch entgegengesetzten Fall ernste Konsequenzen zu gewärtigen wären, zu Recht, wie ich finde. Was mich allerdings stört, ist der Mangel an historischer Gerechtigkeit, ist die vorherrschende Weigerung, die in Anführung rechten Verbrechen ebenso im Gedächtnis zu behalten wie die in Anführung linken. Hat man vergessen, dass die Zahl der Menschen, die dem Kommunismus zum Opfer gefallen sind, vermutlich weit größer ist als die Opfer des Dritten Reichs? Ich weiß, dass solche Vergleiche nicht weit führen, allein schon deshalb, weil die Nationalsozialisten nur 12 Jahre lang Unheil anrichten konnten, dies allerdings mit größter Effizienz, während die Kommunisten nahezu 100 Jahre Zeit hatten, den neuen Menschen zu erziehen. Die Verwüstungen, die sie dabei über Generationen hinweg in den Seelen der Menschen angerichtet haben, sind längst nicht ausgestanden. Und weiter. Hatten die Terroristen der Roten Armee-Fraktion nichts mit der Linken zu tun? Sicherlich, sie waren Hitlers Kinder, wie der Titel des 1977 erschienenen Buchs von Gillian Becker lautete. Aber sie waren eben auch Produkte des herrschenden Zeitgeistes. Sie hatten sich im Bannkreis der außerparlamentarischen Opposition und des Neomarxismus bewegt. Sie hatten Ideen, die in vielen linken Köpfen herumspuckten, ernst genommen und in die Tat umgesetzt. Als der Generalbundesanwalt Siegfried Buback am 7. April 1977 von Mitgliedern der RAF erschossen wurde und mit ihm sein Fahrer Wolfgang Göbel sowie der Leiter der Fahrbereitschaft Georg Wurster, bekannte der anonyme Göttinger Mescalero in der Zeitschrift des Göttinger Aster seine klammheimliche Freude über den Mord. Und es war klar, dass diese Freude von nicht wenigen geteilt wurde. Damals jedoch war ich davon überzeugt, dass kritische Fragen nach einer linken Mitverantwortung für den Terror der RAF nur dazu dienen sollten, die 68er insgesamt zu diskreditieren. Denn darum ging es im Streit um das Sympathisantentum und die geistige Mittäterschaft. Hatten die linksradikalen Intellektuellen, die in der BRD nur eine modernisierte Variante des Faschismus erblickten, mit dem Terror irgendetwas zu tun? Schon die Frage schien mir gänzlich unerlaubt. Ein Buch, das diese Stimmung dokumentiert, sind die 1977 erschienenen Briefe zur Verteidigung der Republik. Wenn man dieses Buch sich heute anguckt, dann sieht man zu seiner Verwunderung die gewaltige Zahl namhafter Schriftsteller und Intellektueller, die den Zusammenhang von Terror und linker Ideologie entweder leugneten oder begütigend kleinredeten. Damals habe ich mich nicht darüber gewundert. Ich stand im Bann jener oft zitierten und wahrhaft furchtbaren Zeilen aus dem Epilog von Brechts Arturo Eu. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Der Satz wird übrigens immer wieder gerne zitiert, auch gerade von Linken, was ich so irritierend finde, weil das Bild ist völlig daneben und vor allem ist die Terminologie eine biologistische Terminologie, die man als Linker eigentlich nicht akzeptieren dürfte. Egal. Die von Botho Strauß vor Jahren geforderte Äquidistanz zu den verbrecherischen Großideologien läuft ins Leere, weil Kommunismus und Sozialismus noch immer für letztlich humanitäre Ideologien und Ideen gehalten werden, während alles politisch Konservative unverzüglich und erfolgreich in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt und somit erledigt wird. Ein Beispiel dafür war die Reaktion auf den Essay Anschwellender Boxgesang, den Butte Strauß vor 25 Jahren geschrieben hat. Und die Passage, über die sich die meisten am meisten aufgeregt haben, will ich Ihnen doch noch mal kurz in Erinnerung rufen. Wir warnen etwas zu selbstgefällig vor den nationalistischen Strömungen, den osteuropäischen und mittelasiatischen Neustaaten. Dass jemand in Tadschikistan es als politischen Auftrag begreift, seine Sprache zu erhalten, wie wir unsere Gewässer, das verstehen wir nicht mehr. Dass ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, das verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer libertär-liberalen Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich. Es ziehen aber Konflikte herauf, die sich nicht mehr ökonomisch befriedigen lassen, bei denen es eine nachteilige Rolle spielen könnte, dass der reiche Westeuropäer sozusagen auch sittlich über seine Verhältnisse gelebt hat, da hier das Machbare am wenigsten an eine Grenze stieß. Es ist gleichgültig, wie wir es bewerten, es wird schwer zu bekämpfen sein, dass die alten Dinge nicht einfach tot sind, dass der Mensch, der Einzelne wie der Volkszugehörige, nicht einfach nur von heute ist. Zwischen den Kräften des Hergebrachten und denen des ständigen Fortbringens, Abservierens und Auslöschens wird es Krieg geben. Und das war eine Prophezeiung, die uns heute, 25 Jahre später, längst eingeholt hat. Der Konservatismus, der mir vorschwebt, ist kein politisches Programm und schon gar nicht folgt der Armin Mohlers konservative Revolution. Er hat auch nichts zu tun mit der Idee des geheimen Deutschland, die im Kreis der mir suspekten George Jünger offenbar noch immer herumspuckt. Mein Konservatismus versucht, die tiefen Erinnerungen, von der Strauß spricht, lebendig zu halten. Also, ein historisches Bewusstsein zu entwickeln, das nicht bei Auschwitz endet, sondern die ganze Geschichte unseres Herkommens kennt. Und sie ist unweigerlich von dem geprägt, was manche verächtlich christliches Abendland nennen. Die kulturelle Tradition des Christentums ist derart alltäglich und selbstverständlich, dass sie vielen gar nicht bewusst ist. Es fiele ihnen vielleicht unangenehm auf, wenn man den Sonntag abschaffte oder gar Weihnachten, wenn die Kirchen alle umgewidmet würden und zu Museen organisiert würden und wenn von den Friedhöfen die Kreuze verschwenden. Immerhin könnte uns jetzt, da uns mit dem Islam ein neuer religiöser Ernst begegnet, die Bedeutung des eigenen kulturellen Herkommens etwas heller einleuchten. Leider sieht es danach nicht aus. Im Gegenteil beobachte ich nicht nur in Deutschland einen seltsamen Selbsthass, der alles, was nach christlicher Tradition aussieht, unter dem Deckmantel der multikulturellen Fairness verleugnet. Man schämt sich der eigenen Kultur, wahrscheinlich nicht einmal das, man kennt sie nicht. Es ist gängig, den humanitär gesinnten Zeitgenossen, der den Multikulturalismus begrüßt und die Willkommenskultur hochhält, links zu nennen, den realitätsbezogenen Zeitgenossen hingegen, der eine Obergrenze der Zuwanderung fordert und vor einer Islamisierung warnt, hingegen rechts. Was abermals in das öffentlich gepflegte Bild passt, die Linken seien weltoffen und die Rechten borniert. Letztlich geht es um die Kategorie des Eigenen und des Fremden. Wer links ist, neigt zum Internationalismus. Er kann also das Eigene für nebensächlich halten und muss es nicht näher bestimmen. Als Konservativer jedoch kann ich mich vor der Frage nicht drücken, obwohl sie in manche Fallen führt. Unbestreitbar bedienen sich viele Anstrengungen, das Eigene zu definieren, bei rechten oder rechtsradikalen Theorien. Und dazu gehört der Begriff des Völkischen, der aus zweierlei Gründen unbrauchbar ist. Erstens ist er rassisch und biologisch aufgeladen und führt allein schon deshalb in die Irre, weil die deutsche Bevölkerung zu keiner Zeit in diesem Sinn homogen gewesen ist, auch schon vor der jüngsten Zuwanderung nicht. Und zweitens hat der Begriff eine wahrhaft üble Geschichte, die allgemein bekannt sein sollte und die es verbietet, mit dem Völkischen, was immer das sein soll, auch nur versuchsweise zu operieren. Es gibt allerdings Versuche, das eigene nicht rassisch-biologisch, sondern kulturell zu bestimmen und an die zunächst unverdächtige Tradition der Romantik anzuknüpfen. Damals erblickte man im Brauchtum, in den alten Liedern und Erzählungen, den ungehobenen Schatz dessen, was eigentlich das Deutsche sei. Es war die Zeit, als die Germanistik zur Wissenschaft wurde, als Clemens Brentano und Achim von Arnim die Volksliedersammlung des Knaben Wunderhorn präsentierten und die Brüder Grimm ihre berühmten Kinder- und Hausmärchen sammelten. Und später zeigte es sich, dass nicht wenige dieser Märchen französischen und orientalischen Ursprungs waren, also keineswegs deutsch, und dass viele Lieder, die in des Knaben Wunderhorn als Volkslieder entdeckt worden waren, von den beiden Herausgebern unter Weglassung der Quelle freihändig umgedichtet und ihren Zwecken angepasst worden waren. Mit anderen Worten, es führt in meinen Augen nicht wesentlich weiter, wenn man das eigene im Sinn eines deutschen Wesens kulturell überhöhen und somit eingrenzen will. Ein anderer Versuch ist der Begriff der Leitkultur. Zuweilen wird er verknüpft mit dem des christlichen Abendlandes. Dies nun bedeutet den meisten Zeitgenossen nur noch wenig. Daraus folgt aber keineswegs, dass es bedeutungslos geworden wäre. Auch wenn die Zahl der aktiven Christen abgenommen hat, so sind doch die kulturellen Traditionen, in denen wir leben und denken, vom Christentum geprägt. Auch das Grundgesetz, nicht nur seine Präambel, ist ohne christliche Wertvorstellungen nicht denkbar. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Nachkommen dieses christlich-kulturellen Zusammenhangs tatsächlich noch an Gott glauben. Zumal die Frage, was es denn konkret heißen soll, an Gott zu glauben, selbst von Gläubigen nicht leicht zu beantworten wäre. Sondern es kommt nur darauf an, dass eine Tradition, die sich über Jahrhunderte herausgebildet hat, nicht von heute auf morgen verschwindet. Mir selbst hat dieser Gedanke erst spät eingeleuchtet. Katholisch erzogen, als Ministrant zu bescheidenen Ehren gelangt, trat ich in den Jahren der Revolte aus der Kirche aus, um Dezennien später wieder zurückzukehren. Ich erspare Ihnen die Geschichte meiner doppelten Konversion und sage nur dies. Es war der ehrfurchtgebietende Gedanke, die ehrfurchtgebietende Geschichte der christlichen Kultur samt ihrer wunderbaren Werke der Architektur, der Musik und der bildenden Kunst, die mich allmählich nachdenklich stimmten und mich schließlich darauf brachten, dass dieser seitdem nie mehr übertroffene Reichtum an Schönheit und gedanklicher Tiefe etwas mit seiner Ursprungsidee, also mit der christlichen Botschaft, zu tun haben müsse. Was genau? Es war die Erfindung des Individuums, wie der englische Ideenhistoriker Larry Siedentop es genannt hat. Sie entstand aus der christlichen Überzeugung, dass alle Menschen von Gott geschaffen seien und daher die gleichen Rechte hätten. Das waren moralische, natürliche Rechte im Unterschied zu jenen, die sich aus dem Herkommen und dem Stand ergaben. Siedentop schildert in seinem Buch, wie die Entwicklung des Kirchenrechts, das seinerseits eine Umformung des römischen Rechts war, den Gleichheitsgedanken begründet hat, auch wenn er zunächst noch nicht demokratisch in unserem heutigen Verständnis war, denn als oberster Richter in moralischen Dingen verstand sich natürlich der Papst. Siedentop bezeichnet diese Entwicklung, die sich hauptsächlich im 12. Jahrhundert abspielte, als Papstrevolution Und er fragt, wodurch wurde die Papstrevolution so dynamisch, dass sie auch die weltliche Regierung zu verändern begann? Seine Antwort: Der tiefere Grund war die Erfindung des Individuums, die Einführung einer primären sozialen Rolle, die die radikalen Statusunterschiede der traditionellen Rollen schwächte. Die Statusgleichheit, die dieser neuen Rolle innewohnte, stellte in Europa die Weichen für eine Entwicklung, die bis dahin noch keine menschliche Gesellschaft genommen hatte. Und diese Entwicklung war durchaus doppeldeutig. Die Transformation eines moralischen Status der Seele in eine soziale Rolle habe ein neues Bild der Gesellschaft geprägt. Eine Gesellschaft, ich zitiere Siedentop, als Zusammenschluss von Individuen statt von Familienstämmen oder Kasten. Ermöglicht wurde das durch den Anspruch des Papsttums auf Souveränität, denn die Forderung nach gleicher Unterwerfung unter eine souveräne Autorität hatte eine bemerkenswerte Konsequenz. Kein Untertan eines Souveräns hat irgendeine prinzipielle Verpflichtung, jemand anderem als diesem zu gehorchen. Folglich ist das Recht zu befehlen oder die Pflicht zu gehorchen nicht mehr untrennbar mit bestimmten ererbten oder gewohnheitsrechtlichen Rollen verbunden. Durch die Existenz einer souveränen Autorität bekommen die Akteure eine Distanz zu anderen Rollen, die sie zufällig bekleiden. Sie verwandeln sich in Rollenträger. Akteure, deren Identität nicht erschöpfend durch ihre anderen Rollen definiert ist. Sie werden veranlasst, ihr eigenes Wollen zu entwickeln und Individuen zu werden. Mit leiser Ironie bemerkt Siedentop am Ende dieses Gedankengangs, die Päpste und Kirchenrechtler, die die Papstrevolution vorantrieben, werden wohl kaum alle Konsequenzen ihrer Reformen vorausgesehen haben. Zu den Konsequenzen nämlich zählte der Liberalismus, der die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt stellte, die Trennung von privatem Glauben und öffentlicher Angelegenheit auf die Tagesordnung setzte und damit die Trennung von Staat und Kirche. Der Säkularismus war die unbeabsichtigte Konsequenz, die aus der Idee der moralischen Gleichheit der Menschen folgte. Und diese Konsequenz bildet bis heute den Unterschied zwischen Orient und Okzident. Wenn man also eine westlich-europäische Identität und daraus abgeleitet eine deutsche Leitkultur bestimmen wollte, so müsste man sie in eben diesen ideengeschichtlichen Zusammenhängen suchen. Das Problem aller Identitätsbestimmungen jedoch liegt darin, dass die Frage nach dem eigenen in der Regel erst dann brennend wird, wenn sich das eigene nicht mehr von selbst versteht. Und das ist gegenwärtig der Fall. Die Gegner des Gedankens einer Leitkultur behauptet natürlich, dass es eine Leitkultur in Wahrheit gar nicht gäbe. Ich glaube, dass es sie gibt. Und mir hat die damals heftig kritisierte Initiative des Bundesinnenministers Thomas de Maizière zum Thema Leitkultur eingeleuchtet. Er sagte im April 2017, der Begriff Leitkultur habe zwei Bestandteile. Zunächst sagte er das Wort Kultur. Das zeigt, worum es geht, nämlich nicht um Rechtsregeln, sondern um ungeschriebene Regeln unseres Zusammenlebens. Und das Wort leiten ist etwas anderes als vorschreiben oder verpflichten. Vielmehr geht es um das, was uns leitet, was uns wichtig ist, was Richtschnur ist. Von den 10 Thesen des Ministers schienen mir 2 erwähnenswert. Erstens der Hinweis, dass wir Erben unserer Geschichte sind und aus der folgt ein besonderes Verhältnis zum Existenzrecht Israels und zweitens die Feststellung, dass dieses Land christlich geprägt sei. Was de Maizière nicht eigens aufführt, was aber selbstverständlich zur Leitkultur dazugehört, worin sie zuallererst sichtbar und hörbar wird, ist die deutsche Sprache. Es liegt auf der Hand, dass eine gemeinsame Sprache das stärkste Bindeglied ist, das Menschen einer Region miteinander verbindet und unter Umständen zu einer Nation macht. Die Stellung des Deutschen allerdings ist prekär. Sie wird von unten angefochten durch die große Zahl von Einwanderern, die das Deutsche kaum oder nicht beherrschen. Sie wird aber auch von oben angefochten, von der Elite. Man schätzt, dass 80-85% der deutschen Naturwissenschaftler auf Englisch publizieren, 50% der Sozialwissenschaftler und rund 20% der Geisteswissenschaftler. Das wirkt auf den Wissenschaftsbetrieb zurück. Einmal dadurch, dass in Deutschland ansässige Verlage immer häufiger nur noch englische Zeitschriftenbeiträge und Buchmanuskripte akzeptieren. Und zum anderen zeigt sich die Dominanz des Englischen darin, dass sich die Maßstäbe des Akademischen an die der englischsprachigen Welt angleichen. Man sieht das an der schmerzhaften Implantation der Bologna-Reform in die deutsche Universität und des in deutscher Zunge immer noch unästhetischen Bachelors. Mehr noch aber daran, dass die meisten Förderanträge auf Englisch zu stellen sind und schließlich daran, dass es etwa 700 englischsprachige Studiengänge gibt. Dass außerdem die Wirtschaft Englisch spricht, versteht sich von selbst. Als Thomas Mittelhoff seinerzeit Chef von Bertelsmann die mehrheitlich deutschen Mitarbeiter dazu anhielt, Englisch miteinander zu reden, erntete er hier und da noch Irritationen. Inzwischen haben die meisten deutschen Firmen mit internationaler Betätigung Englisch zu ihrer Corporate Language gemacht, was dazu führt, dass Techniker oder Wissenschaftler aus der dritten Welt, die Deutsch gelernt haben, um in Deutschland etwas zu werden, bei Siemens zum Beispiel erfahren müssen, sie hätten besser Englisch gelernt. Dass schließlich die Politik das Deutsche immer mehr aufgibt, ist mit der Tatsache, dass Englisch die Sprache der Diplomatie ist, nicht vollständig erklärt. Längst ist es Usus, dass der deutsche Botschafter zum Beispiel den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig mit einer englischen Ansprache eröffnet, selbst wenn die meisten Gäste Italiener oder Deutsche sind. In der Europäischen Union gilt Deutsch als eine der drei Arbeitssprachen, es wird aber nicht angewendet, auch deshalb nicht, weil die deutschen Politiker keinen Wert darauf legen. Die Elite einer demokratischen Gesellschaft, so glaube ich, müsste darauf hinwirken, dass ihre Arbeit von einer interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert werden kann. Die Chancen dazu verringern sich mit der Ausdehnung des Englischen. Es besteht die Gefahr, dass die ohnehin nicht geringe Kluft zwischen Elite und dem Staatsvolk unüberbrückbar wird. Die Bessergestellten neigen dazu, aus sachlichen Gründen, aber auch zum Zweck des persönlichen Fortkommens, sich immer mehr aufs Englische zu verlegen. Und im wohlhabenden und ambitionierten Bürgertum gehört es zum guten Ton, die Kinder auf englische Internate zu schicken. Private deutsche Hochschulen, wo selbstverständlich Englisch gesprochen wird, werden von den besseren Kreisen bevorzugt. Auch hier steigern sich die Entwicklungen gegenseitig. Je mehr in den Spitzenpositionen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Englisch gesprochen wird, umso mehr sehen sich jene Eltern, die es sich leisten können, dazu veranlasst, eine englischsprachige Ausbildung für das Kind zu wählen, die wiederum dazu beiträgt, dass in den Kanzleien und Konferenzräumen vorwiegend Englisch gesprochen wird. Dem entspricht die traurige Tatsache, dass die Sprachfähigkeit in den unteren sozialen Schichten abnimmt, die deutsche wohlgemerkt und nicht nur bei Migrationskindern. Man kann sich ja fragen, warum sie Deutsch lernen sollen, wenn derjenige, der nach oben kommt, Englisch können muss. Der EU-Kommissar Günther Oettinger hat einmal gesagt, Deutsch bleibe die Sprache der Familie, die Arbeitssprache aber sei Englisch. Ist derjenige, der sich für die Pflege und Bewahrung des Deutschen als eines zentralen Teils unserer Identität einsetzt, ein Konservativer? Vermutlich. und manche Internationalisten werden ihn für rechts halten. Er wird es in Kauf nehmen, denn zur Leitkultur zählt die deutsche Sprache, in der einst literarische und philosophische Werke geschrieben wurden, die zum kulturellen Erbe der ganzen Welt gehören. Wenn Kant oder Hegel auf Englisch publiziert hätten oder hätten publizieren müssen, wäre ihre Philosophie eine andere geworden. Ich behaupte keineswegs, dass man Großes nur auf Deutsch denken kann. Und ich weiß, dass Leibniz sowohl Deutsch wie Lateinisch und Französisch geschrieben hat. Doch wenn der sprachliche Zusammenhang abreißt, wenn ältere sprachliche Wendungen und Gedankenfiguren mangels Bildung oder Interesse nicht mehr gekannt werden, dann glaube ich, dass unsere Leitkultur gefährdet ist. Und diejenigen, die sie gerne beschwören, sollten darauf hinwirken, dass Deutsch in unseren Schulen und Universitäten hinreichend unterrichtet wird. Ich halte das für ebenso dringlich wie der Spracherwerb der Eingewanderten. Und mit Sprachkenntnis im Sinne einer Leitkultur meine ich nicht allein die Beherrschung von Syntax und Grammatik, sondern auch die Fähigkeit und das Interesse dafür, den geistigen Raum zu betreten und kennenzulernen, der unsere Kultur ausmacht. Ein anderer Aspekt unserer Identität wird bei bewegenden kollektiven Ereignissen sichtbar, als Begeisterung, als Empörung, als Betroffenheit. Die Reaktionen auf den Fall der Berliner Mauer 1989, der heitere Sommer der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die Welle der Hilfsbereitschaft für die eintreffenden Flüchtlinge 2015 und schließlich auch das allgemeine Entsetzen über die Ereignisse der Kölner Silvesternacht kurz darauf, sie hätten sich in anderen Ländern auf andere Weise Ausdruck verschafft. Und diese Identität ist Ausdruck einer Tradition, einer Mentalität, einer durch geschichtliche Erfahrung geprägten kollektiven Reaktionsweise. Sie ist nichts, worauf man stolz sein müsste oder dürfte. Um Stolz geht es überhaupt nicht. Es geht um den geschichtlichen Raum, in dem die Menschen, ob sie wollen oder nicht, heranwachsen und den sie sich aneignen müssen, um selbstbewusste Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Erst so erlangen sie das, was man Identität nennt. Und dazu gehören auch die Toten. Jede Kultur fußt auf den Gedanken und Leistungen, den Kämpfen und Leiden der Vorfahren. Jeder Mensch steht auf den Schultern derjenigen, die ihn gezeugt, geboren und erzogen haben. Die Freiheitsrechte zum Beispiel, die wir gedankenlos genießen, sind nicht vom Himmel gefallen, sondern von vorausgegangenen Generationen erkämpft worden. In seiner berühmten Rede vom 26. Mai 1789 in Jena, was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte, hat Friedrich Schiller gesagt: Selbst in den alltäglichsten Verrichtungen des bürgerlichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden. Und daraus leitet Schiller die Notwendigkeit ab, die Geschichte zu kennen, deren vorläufiges Endprodukt wir sind, und auch die Verpflichtung, unseren Nachkommen diese Kenntnis zu überliefern. Schiller spricht in seiner Vorlesung von der Weltgeschichte, in welche die deutsche Geschichte als ihr kleiner Teil eingebunden ist. Eine Tradition ist umso sichtbarer und spürbarer, je räumlicher sie den Mitgliedern einer bestimmten Gesellschaft liegt und ihr somit je auf unterschiedliche Weise eine Identität verleiht. Und diese Tradition ist ja keineswegs nur nationalstaatlich bestimmt. In Regionen und Landschaften bilden sich Zugehörigkeitsgefühle, die auf ein gemeinsames Brauchtum oder einen bestimmten Dialekt zurückgehen. Und auf besondere Weise prägt die Tradition den Mikrokosmos der Generationenfolge. Die verstorbenen Mitglieder einer Familie leben in den Erinnerungen fort, in den überlieferten Erzählungen, in den Tagebüchern, Briefen, Fotos. Sie kehren wieder in den Eigenschaften und Eigenheiten ihrer Nachkommen. Und dass dieser Zusammenhang in unserem Fall ein deutscher ist, versteht sich von selbst. die Tatsache, dass dieser deutsche Zusammenhang immerzu von anderen Kulturen und Sprachen mitbestimmt worden ist, ändert nichts daran, dass es ihn gibt. Wenn wir von den Toten reden, so gehört zur deutschen kulturellen Identität unweigerlich jenes Faktum, das wir mit dem Stichwort Auschwitz unzulänglich bezeichnen. Für mich und meine Generation jedenfalls war es auf eine bedrückende und unvermeidliche Weise prägend. Und ich glaube, dass dies auch für meine Kinder gilt. Die deutsche Nachkriegsgeschichte hat im Bann dieser Ungeheuerlichkeit gestanden. Dass dieser Bann allmählich schwächer wird, ist der kulturgesetzliche Lauf der Dinge. Doch kann man voraussehen, dass die Tatsache, ein Deutscher zu sein, auch in ferner Zukunft noch von dieser Vergangenheit gefärbt sein wird. Sie ist Teil der deutschen kulturellen Identität. Und man muss sich fragen, wie die zugewanderten Deutschen damit umgehen werden oder umgehen wollen. Für sie ist Auschwitz bestenfalls ein schulischer Lernstoff. Sie haben damit zunächst nichts zu tun. Doch wenn sie eines Tages wirklich integriert sein sollten, darf ihnen das Thema nicht gleichgültig sein. Es ist also durchaus sinnvoll, sogar notwendig, sich des eigenen im Gegensatz zum Nicht-Eigenen oder Fremden von Zeit zu Zeit fragend zu vergewissern. Und selbstverständlich kann das Fremde animierend und bereichernd sein. Das muss aber nicht so sein. Was bedeutet fremd? Es ist eine sachliche Bezeichnung. Das 1828 gegründete Hamburger Fremdenblatt zum Beispiel hieß so, weil es ursprünglich die Liste der angekommenen Fremden abdruckte. Der Titel wurde noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vom Hamburger Abendblatt als Unterzeile verwendet. Auch die Bezeichnung Fremdenzimmer war früher in Gasthöfen die Regel. Heute ist sie verschwunden. Doch weist sie darauf hin, dass der Fremde jedenfalls unter friedlichen Umständen immer auch der Gast war und noch ist. Der Fremde ist der von außen kommende Mensch, der sich von den Einheimischen zunächst dadurch unterscheidet, dass er nicht einheimisch ist. Und das Fremde besteht ganz einfach darin, dass es dem eigenen entgegengesetzt ist. Wie sieht es mit der Zeit aus? Noch gut, ja. Als ich einmal den Maler Wolfgang Mattheuer in Leipzig besuchte, es war kurz nach der Wende, erzählte er mir, dass sein Sohn, Student an der berühmten Hochschule für Grafik und Buchkunst, zusammen mit einigen Kommilitonen beschlossen hatte, endlich, da jetzt Reisefreiheit herrschte, nach Italien zu reisen. Gemeinsam machte man Pläne, traf Verabredungen, doch als es ernst wurde, sagte einer nach dem anderen ab. Die Gründe, ob Krankheit oder Geldmangel, waren allesamt, so Mattheuer, vorgeschoben. Die wahre Ursache habe in nichts anderem bestanden als in der Furcht vor der Fremde. Und ich erinnerte mich, als ich das hörte, daran, an die panischen Gefühle, die mich wenige Tage vom Abflug befallen hatten, als ich zum ersten Mal in die USA reiste. Und nur die Tatsache, dass ich dort mit einem Freund fest verabredet war, bewog mich dazu, meinem Vorsatz treu zu bleiben. Seitdem weiß ich, dass Reisen eine Sache der Übung ist. Und man sollte bedenken, dass diese Übung nicht allen Bürgern in gleicher Weise vertraut ist, aus finanziellen Gründen oder wegen fehlender Vorbilder. Der Idee des Multikulturalismus nämlich hängen vor allem jene an, die gebildet und betucht genug sind, um in der Fremde, die sie oftmals bereist haben, keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung zu erblicken. Sie haben das T-Bone Steak samt Bourbon und die Involtini plus Chianti am Ursprungsort genießen können. Sie sollten jenen, die solches Vergnügen am Fremden nicht erfahren haben, daraus keinen Vorwurf machen. Und die Bewohner der zumeist gut ausgestatteten Wohnungen am Prenzlauer Berg oder am Eppendorfer Baum müssen in der Regel die industrielle Reservearmee, die mit der Flüchtlingswelle ins Land kam, nicht fürchten. Ein Effekt der Globalisierung besteht darin, dass sie die Vermischung des eigenen und des Fremden dramatisch befördert hat. Sie erleichtert das Reisen und sie erzwingt es. Die Menge des Fremden wird potenziell unendlich und das ansässige Einheimische verliert an Bedeutung. Selbst in einer Großstadt, die Hamburg schon 1828 war, als das Fremdenblatt entstand, waren die Fremden noch leicht zu erkennen, weil man die Einheimischen kannte. Derlei ist heute kaum noch vorstellbar. Und trotzdem ist die Kategorie des Fremden ebenso wenig verschwunden wie die des Eigenen oder des Vertrauten. Es sind Gegensatzbegriffe, an denen wir uns intuitiv orientieren. Es gibt ein zuträgliches Verhältnis des Fremden und des Eigenen und also auch ein unzuträgliches. Man kann die Differenz nicht dadurch zum Verschwinden bringen, dass man alles Fremde für interessant, für bereichernd erklärt und jeden, der sich lieber unter seinesgleichen aufhält, für zurückgeblieben oder reaktionär. Die begriffslogische Dialektik des Fremden und des Eigenen ist nicht aufhebbar. Das Problem verschärft sich dadurch, dass es stärkere oder schwächere Grade der Fremdheit gibt. Die kulturellen Unterschiede können so groß sein, dass sie selbst in der zweiten oder dritten Generation noch wirksam sind. Man konnte das im Juli 2016 bei einer Demonstration in Köln beobachten, wo Tausende von türkischstämmigen Deutschen einem fernen Diktator zujubelten und nicht wenige von ihnen die Einführung der Todesstrafe in der Türkei verlangten. Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich, als der Präsident Erdogan im April 2017 ein Referendum abhalten ließ, mit dessen Hilfe er die Gewaltenteilung aufheben und seine Macht vergrößern wollte. Das Referendum ist bekanntlich knapp zu seinen Gunsten ausgegangen. Was die deutsche Öffentlichkeit aber am meisten verstörte, war die Tatsache, dass ein erschreckend großer Prozentsatz der hier lebenden Türken diesem Schritt zu einer Despotie zugestimmt hat. Es wurde die Frage laut, ob die Integration nicht gescheitert sei. Anlässlich der Debatte über den Beitritt der Türkei zur EU hat der frühere Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde 2004 bemerkt, dass ein gemeinsames Wir-Gefühl in demokratischen Gesellschaften stärker ausgebildet sein müsse als in autoritären oder in technokratischen. Ich zitiere ihn. Dieses Wir-Gefühl prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es, Ausdruck der Solidarität, zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung von Einstandspflichten und von wechselseitiger Leistungsbereitschaft. Und er fügt hinzu, in dem Maß, in dem eine Gemeinschaft auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen die Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende Entscheidungen. Und daher bedarf es im weiteren Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen. Soweit Beckenförde. Es ist leicht zu sehen, dass der Vorrat solcher Gemeinsamkeiten nicht bei allen zugewanderten Menschen gleich groß ist. Die vielen hunderttausend Flüchtlinge, die 2015 und später nach Deutschland kamen und noch kommen, stammen mehrheitlich aus dem islamischen Kulturkreis und ihre Vorstellungen von Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit unterscheiden sich erheblich von den unsrigen. Die Warnung vor einer Islamisierung ist keineswegs absurd. Ich zweifle daran, dass die Eingliederung so vieler Menschen, denen unsere Kultur und Geschichte fremd ist, in absehbarer Zeit gelingen kann. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es einen generellen Fremdenhass in diesem Land gibt. Kroaten und Polen, Ukrainer und Russen, die hier in nennenswerter Anzahl leben, haben mit abschätzigen Reaktionen zu tun, doch nicht mit einer Pogromstimmung, ganz zu schweigen von Japanern, Italienern, Franzosen und vielen anderen Ausländern. Ich glaube, ich breche hier einfach mal ab. Es gibt, glaube ich, genug Diskussionsstoff. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.